Ja, wir sind ja gerade noch in einer ganz spannenden Predigtreihe, von der wir bisher drei Teile hatten. Und zwar drei Teile, wo ich über ein einziges Gleichnis gesprochen habe. Und zwar ein einziges Gleichnis, das es echt in sich hat. Und heute kommt der vierte Teil, der vierte und letzte Teil. Und der Titel heute lautet Fruchtbar oder furchtbar? Teil 4. Und zwar heute geht es um die Dornen, der Betrug des Reichtums. Es geht ja um eines der bekanntesten und wichtigsten Gleichnisse, das Jesus erzählt hat. Jesus hat ja ganz viel in Bildern erzählt, weil man mit Bildern viel leichter sich geistliche Wahrheiten abspeichern kann. Und Jesus hat viel in Bildern erzählt. Und eines dieser Bilder ist dieses Gleichnis, von dem er spricht, was wir uns gemeinsam angeschaut haben. Und in diesem Gleichnis geht es darum, dass Gott möchte, dass unser Leben Frucht bringt. Unser Leben soll fruchtbar sein. Dein Leben soll fruchtbar sein. Du sollst Frucht für die Ewigkeit bringen. Die Frage ist, was bleibt eigentlich eines Tages mal von deinem Leben übrig, wenn du von dieser Erde gehst? Jeder von uns wird irgendwann von dieser Erde gehen und die Frage ist, was bleibt von deinem Leben übrig? Hat dein Leben Frucht gebracht? Und die Frage ist, das ist die Frage, die dieses Gleichnis eigentlich aufwirft. Und ich möchte noch einmal kurz fragen, wer hat eigentlich seine Hausaufgaben gemacht? Wir haben jetzt wieder Schule, Schule fängt ja morgen wieder an. Wer hat eigentlich die Hausaufgaben gemacht? Ihr wisst vielleicht, die Hausaufgabe war, dieses Gleichnis mal als Ganzes durchzulesen. Und wenn ihr diese Hausaufgabe noch nicht gemacht habt, bitte nachholen. Und eigentlich habe ich ja gesagt, heute ist ja der letzte Teil, und eigentlich habe ich gesagt, wer das heute noch nicht gemacht hat, diese Hausaufgabe, der muss dann nachsitzen. Aber ich bin noch mal gnädig heute. Na, bitte lest euch dieses Gleichnis mal als Ganzes durch. Es lohnt sich wirklich, das durchzulesen. Da steckt so viel Gewaltiges drin. Und vielleicht denkt mal darüber nach, meditiert mal darüber, überlegt mal darüber, denkt mal über das nach, was in diesem Gleichnis drin ist. Da sind so viele gewaltige Dinge drin. Und wisst ihr, Gottes Wort zu verinnerlichen, hat eine gewaltige Kraft in unserem Leben. Deswegen würde ich euch so sehr ermutigen dazu, dieses Gleichnis einfach mal so ganz in Ruhe, vielleicht dreimal oder viermal durchzulesen, vielleicht in verschiedenen Übersetzungen zu lesen, vielleicht in verschiedenen Evangelien zu lesen, es ist ja in verschiedenen Evangelien überliefert, dieses Gleichnis wirklich mal so auf euch wirken zu lassen. Jesus macht in diesem Gleichnis klar, Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Es hat einen Sinn, warum wir auf dieser Erde sind. Denn Gott möchte, dass unser Leben fruchtbar ist. Sowohl du persönlich, aber auch wir als ganze Gemeinde sollen Frucht bringen. Das ist Gottes Ziel mit uns. Es soll einen Unterschied machen, ob es dich gibt oder nicht. Es soll einen Unterschied machen, ob es uns als Gemeinde gibt oder nicht. Das soll einen großen Unterschied machen. Und wie geschieht das, dass wir Frucht bringen? Jesus spricht hier von der Bodenbeschaffenheit in diesem Gleichnis. Die Bodenbeschaffenheit muss passen, damit Frucht entstehen kann. Wenn der Boden nicht passt, kommt keine Frucht hervor, da kannst du machen, was du willst. Ich habe ja immer wieder in dieser Predigtreihe gesagt, wenn ich in meiner Tiefgarage den Samen ausstreue, wird nichts passieren, wird nichts rauskommen, weil die Bodenbeschaffenheit nicht passt. Dahingegen, wenn der Boden passt, kommt die Frucht von ganz alleine. Entsteht diese Frucht von ganz alleine. Deshalb müssen wir auf unseren Herzensboden sehr genau aufpassen. Und es gibt Fruchtkiller in unserem Leben. Bodenbeschaffenheiten, die verhindern, dass wir Frucht bringen können. Und darüber spricht dieses Gleichnis. Und auf diese Fruchtkiller müssen wir unbedingt aufpassen und sie beseitigen. Und im ersten Teil haben wir gesehen, dass wir Frucht bringen können, wenn wir Gottes Wort hören und tun. Nicht nur hören, sondern hören und tun. Und wir haben auch gesehen, dass mancher Same auf den Weg gestreut wird. Und dieser Weg, das ist ein Trampelpfad. Das war mal ein guter Ackerboden und da sind immer mehr Menschen drüber gegangen. Und dann ist es zu einem Trampelpfad geworden und dieser Boden wurde hart. Und genauso kann es in unserem Herzen passieren, dass unser Herz hart wird, weil Menschen auf unserem Leben herumtrampeln, weil Menschen uns verletzen, innerlich verletzen, uns das Leben schwer machen. Und dann werden wir bitter und dann werden wir hart und dann kann das Wort Gottes nicht in unserem Leben Frucht bringen. Deswegen ist es so wichtig, mit den Verletzungen in unserem Leben in der richtigen Art und Weise umzugehen und unseren Herzensboden weich zu halten, damit Frucht entstehen kann. Das passiert zum Beispiel auch durch Vergebungsbereitschaft. Wir haben letzte Woche von Marc eine super Predigt darüber gehört und das war in diesem ersten Teil. Es ging darum, wie halten wir unseren Herzensboden weich. Dann im zweiten Teil ging es darum, dass in diesem Boden Felsen sein können und dass die Pflanzen keine Wurzeln haben und dass die Sonne kommt und aufgeht und der Same verdorrt. Das sind Menschen, die einen super Start hinlegen. die super starten in ihrem geistlichen Leben und dann kommen Schwierigkeiten und dann kommen Dinge, die sie sich nicht so gedacht hatten. Dinge laufen nicht, wie sie sich das gedacht haben und dann geben sie den Glauben auf. Wie tragisch. Dabei sollte doch gerade in den Tiefen des Lebens unser Glaube immer tiefer werden. Tiefe Wurzeln bekommen. Denn wir lernen Gott in den Tiefen unseres Lebens so kennen wie in keinen anderen Zeiten unseres Lebens. Und das war das, was wir in diesem zweiten Teil uns angeschaut haben. Gott möchte, dass dein Glaube Tiefe bekommt. Bloße Begeisterung ist zu wenig. Gott möchte, dass unser Glaube tiefe Wurzeln hat. Und letztes Mal haben wir uns die Dornen angeschaut. Jesus spricht davon, dass die Dornen das Wort ersticken. Und Jesus selber legt diese Dornen in zwei Richtungen aus. Er spricht von den Sorgen dieser Zeit und von dem Betrug des Reichtums. Und wir haben uns letztes Mal die Sorgen dieser Zeit angeschaut und festgestellt, wie wir Sorgen entsorgen können. Und wir haben festgestellt, dass es eine göttliche Müllverordnung gibt, dass nämlich Sorgen Sondermüll sind. Der muss ganz besonders abgegeben werden. Wie können wir Sorgen entsorgen? Darüber haben wir uns letztes Mal Gedanken gemacht. Und wenn du nicht dabei warst, du kannst dir gerne diese ganzen Predigten nochmal auf YouTube anschauen oder in Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer nachhören. Heute möchten wir noch einmal über die Dornen sprechen und heute geht es um den zweiten Teil, nämlich den Betrug des Reichtums. Und ich lese noch einmal aus Markus 4, Vers 3 und Vers 7 und dann Vers 18 und Vers 19. Das ist dann die Auslegung, die Jesus gibt. Vers 3. Hört, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Und dann gibt Jesus ja in diesem Gleichnis direkt danach die Auslegung. Er sagt direkt, was das eigentlich bedeutet. In Vers 18. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben. Und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Gottes Ziel und Bestimmung mit deinem und meinem Leben ist, dass wir Frucht für die Ewigkeit bringen. Das ist seine Bestimmung. Du sollst fruchtbar sein. Und die große Frage ist, wie schaut dein Leben eigentlich aus? Und ich möchte euch noch einmal diese Bilder zeigen, die uns ja die ganze Predigtreihe über begleitet haben. Gravieren die sich ja bei euch ein in eurem Gedächtnis. Die Frage ist, ist dein Leben so wie dieser Fruchtkorb oder diese Früchte so oder ist dein Leben so? Das ist die große Frage. Wie schaut dein Leben eigentlich aus? Bist du so ein herrlicher Fruchtkorb, wo wunderbare Frucht entstanden ist? Oder ist dein Leben so wie ein kahler Baum, wo nichts dran ist? Eine ganz wichtige Frage. Wie schaut dein Leben aus? Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle reiche Frucht bringen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Gemeinde Frucht bringen, dass unsere Gemeinde fruchtbar ist, dass Menschen Jesus finden können, dass Menschen erbaut und ermutigt werden, dass Menschen in ihre Bestimmung hineinfinden können, dass neue Gemeinden durch unsere Gemeinde entstehen, dass wir fruchtbar sind als Gemeinde. Dass neue Dinge entstehen durch unsere Gemeinde. Gott möchte, dass es einen Unterschied macht, ob es diese Gemeinde gibt oder nicht. Und Gott möchte, dass es einen Unterschied macht, ob es dich gibt oder nicht. Und das hat etwas damit zu tun, dass er möchte, dass wir fruchtbar sind. Aber wisst ihr, solange wir uns nicht mit den Fruchtkillern in unserem Leben auseinandersetzen, werden wir keine Frucht bringen können. Wenn unser Boden zum Beispiel harter Herzensboden ist oder wir mit den Felsen nicht richtig umgehen oder wir mit den Dornen nicht richtig umgehen, kann keine Frucht entstehen. Und gerade die Dornen, auf die Dornen müssen wir aufpassen, damit Frucht in unserem Leben entstehen kann. Wenn dein Leben voller Sorge ist, kannst du keine Frucht bringen. Und heute geht es um das Bild von den Dornen, den Betrug des Reichtums. Pass auf die Dornen auf. Die tun weh, die verursachen Schmerzen und sie ersticken Frucht in deinem Leben. Jesus sagt ja hier in Vers 18, und andere sind die unter die Dornen gesäten, es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Es geht hier um den Betrug des Reichtums. Und das ist der erste Punkt heute. Was ist der Betrug des Reichtums? Was ist damit gemeint? Und wisst ihr, zunächst einmal ist es ganz wichtig zu erkennen, dass in der Bibel Reichtum an und für sich nicht als etwas Negatives dargestellt wird. Ganz im Gegenteil. Ganz viele biblische Persönlichkeiten waren durchaus sehr, sehr reich. Wenn ich an Abraham denke, wenn ich an David denke, wenn ich an Salomo denke, Reichtum ist kein Problem für Gott, sondern der Betrug des Reichtums. Das ist das große Problem. Und das ist die Falle. Und davor müssen wir uns hüten. Es ist ja interessant, dass Jesus in der Versuchungsgeschichte genau in diesem Bereich auch versucht wurde. Es ging um den Bereich von Reichtum und Macht. Es heißt dort in Matthäus 4, Vers 8, wiederum nimmt der Teufel ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Der Teufel zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und alle Herrlichkeit. Und er sagt zu ihm, das gebe ich dir alles, wenn du niederfallen wirst und mich anbeten wirst. Und Jesus sagte, du sollst Gott anbeten und ihm alleine dienen. Wisst ihr, es ist ein großes Versuchungspotenzial im Bereich der materiellen Dinge. Reichtum birgt eine Gefahr in sich. Und zwar die Gefahr, dass wir unser Herz daran hängen und dass wir anfangen, dafür zu leben. Das ist die große Gefahr. Wisst ihr, eigentlich geht es bei dem ganzen Bereich um das Thema Anbetung. Es geht eigentlich überhaupt in unserem Leben ganz viel um das Thema Anbetung. Jesus bringt es hier auf den Punkt und er sagt, du sollst alleine Gott anbeten. Die Frage ist, wen beten wir an? Die Frage ist, wem dienen wir? Wer ist das Zentrum unseres Lebens? Nicht Reichtum ist das Problem, sondern der Betrug des Reichtums. Die Frage ist nämlich, woran hängt eigentlich unser Herz? Woran hängt dein Herz? Es geht so leicht, dass unser Herz an den äußeren Dingen hängt und dass wir dafür anfangen zu leben. Und das ist ein Betrug des Reichtums und das ist eine große Gefahr, denn es erstickt das Wort Gottes in unserem Leben und wir können keine Frucht mehr bringen. Die Dornen ersticken das Wort. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und ich möchte es nochmal ganz klar sagen, Gott ist nicht gegen Reichtum. Die Frage ist nur, wie wir mit Reichtum umgehen. Das ist die Frage. Ich möchte mal kurz eine Frage stellen heute hier in diesen Raum hinein. Wer heute hier ist reich? Schwierige Frage, oder? Wow, sehr gut, sehr gut. Das ist eine schöne Definition. Die Frage ist ja, bist du reich? Nun, reich zu definieren ist ja gar nicht so einfach. Wir hier in Europa sind die 10% der reichsten Menschen dieser Erde. Sind wir reich? Ja, weltweit sind wir reich, das muss man sagen. Und ich glaube, dass es unbedingt wichtig ist, sich mit dem Betrug des Reichtums auseinanderzusetzen. Gerade hier in Europa, gerade in unseren Breitengraden, denn es kann unser geistliches Leben zerstören. Gott hat nichts gegen Reichtum. Reichtum kann ein ganz großer Segen sein. Reiche Menschen, die ihren Reichtum in der richtigen Art und Weise einsetzen, können ein ganz, ganz großer Segen für andere sein. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber der Betrug des Reichtums, das ist das große Problem. Und auf das müssen wir unbedingt aufpassen. Jesus spricht über dieses Thema sehr, sehr viel. Und er sagt immer wieder in diesem Zusammenhang von Habsucht. Er spricht davon, dass wir aufpassen müssen auf Habsucht in unserem Leben. In Lukas 12 spricht er davon. Und ich finde das interessant. Da kommen Leute zu ihm und sagen, er soll ihnen helfen beim Erbe aufteilen. Das ist ja schon, dieses Thema ist schon so alt, wie es Menschen gibt, dass es immer wieder Probleme gibt mit Erbschaften. Und es heißt dann in Vers 15, Lukas 12, Vers 15, er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Gibt es jemanden in unserer Mitte, der habsüchtig ist? Na, die sind all da draußen, oder? Das sind die oberen 10.000, die sind habsüchtig, die sind total habsüchtig. Aber wir doch nicht. Aber wisst ihr, die Habsucht bedeutet, immer mehr haben zu wollen. Und das steckt ein Stück weit in uns allen drin. Das ist etwas, was ein Stück weit in uns allen drin steht. So viele Menschen heutzutage sind in diesem Hamsterrad der Habsucht gefangen. Und wisst ihr, das hat nie ein Ende. Und es ist wichtig zu erkennen, es ist ein Betrug. Dieses Streben nach immer mehr, immer reicher werden zu wollen, hat nie ein Ende. Das ist ein Lauf ohne Ziellinie. Du wirst nie in irgendein Ziel kommen. Die Bibel warnt uns ausdrücklich vor dem Götzen Mammon, vor dem Götzen Geld, weil er unser Glaubensleben zerstört. Und wisst ihr, so viele Menschen heute sind von dem Götzen Mammon bestimmt und dienen ihm. Da redet man mit Menschen, die eigentlich genug haben. Und die machen sich, die haben Existenzängste und fragen sich, wie sie wohl in der Zukunft durchkommen werden. Und das treibt sie dahin, dass sie noch mehr haben müssen. Dieser Götze Mammon beherrscht die ganze Welt und auf diesen Götzen müssen wir unbedingt aufpassen als Christen. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Paulus sagt in 1. Timotheus 6 eine ganz wichtige Warnung, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Habt ihr das gehört? Nicht Geld ist das Übel, sondern Geldliebe. Geldliebe ist das Übel. Darum geht es. Wenn nicht ich das Geld habe, sondern das Geld mich hat. Wenn Geld mein Leben bestimmt. Wenn ich nicht frei bin, zu geben, loszulassen, freizulassen, sondern klammern muss, festhalten muss, raffen muss. Das ist das Problem. Und das ist so etwas Schreckliches. Denn wisst ihr, das macht unser Leben unglücklich und unfrei. Und so viele Menschen heute sind gebunden an Geld und an Besitz und an materielle Dinge. Sie können einfach nicht loslassen. Und Paulus sagt, dass manche sogar deswegen vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele, mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Dornen. Mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Dornen. Sie sind in die Dornen geraten. Bist du schon einmal in die Dornen geraten? Also ich kann mich noch erinnern, als wir Kinder waren, da gingen wir mal mit meinem Vater Brombeeren sammeln. Leider immer wieder mal. Er wollte das immer wieder mal mit uns machen. Wir wollten dann später nicht mehr mitgehen. Da waren diese großen Brombeersträucher und ich bin immer wieder in die Dornen geraten. Und ich war total verletzt, überall verletzt. Die Dornen waren in den Armen und in den Beinen, haben sie mir aufgerissen. Überall blutete ich und es war echt schrecklich. Also so ist meine Erinnerung, zumindest so schlimm war es wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte den Eindruck, ich bin total verblutet dort irgendwie. Es war so richtig schlimm. Was lernen wir daraus? Pass auf die Dornen auf. Pass auf die Dornen auf. Vorsicht, Falle. Liebe zum Geld ist wie das Geraten in die Dornen. Und es ist etwas, was unser Leben zerstört, was unserem Leben schadet, wenn wir da hineingeraten. Deswegen ist es so wichtig, darauf aufzupassen. Jesus sagt ganz, ganz klar in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hast du gehört? Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Das funktioniert nicht. Das schließt sich aus. Denn wenn du Gott dienen willst, dann gehört dein Geld ihm. Dann gehört dein Besitz ihm. Und dann darf er darüber bestimmen. Wow. Das klingt herausfordernd, oder? Da darf Gott drüber bestimmen. Beim Geld hört die Freundschaft auf, sagt man ja so gerne, oder? Nein, ich möchte es ganz anders sagen. Geld ist ein Indikator, wofür dein Herz schlägt. Geld ist ein guter Indikator, wofür dein Herz schlägt. Wofür du dein Geld ausgibst, dafür schlägt dein Herz. Du kannst noch 100-mal sagen, mein Herz schlägt für dieses und jenes. Wenn du kein Geld dafür ausgibst, vergiss es. Dann wird dein Herz nicht dafür schlagen. Beim Geld fängt die Freundschaft mit Jesus erst richtig an. Jemand hat mal gesagt, bei manchen Menschen muss sich der Geldbeutel extra bekehren. Muss der Geldbeutel extra zum Glauben kommen. Und ich glaube, das stimmt. Jesus sagt, ich muss mich entscheiden, wem ich dienen möchte. Ich kann nicht beiden dienen. Du kannst nicht, wie bei einem Zug, wenn bei einem Zug eine Weiche kommt, kannst du nicht in beide Richtungen fahren. Du musst dich entscheiden, in welche Richtung du fährst. Und genauso ist es in unserem Leben. Du musst dich entscheiden, wem du dienen möchtest. Jesus oder dem Götzen Mammon. Es ist eine Frage der Anbetung. Geldliebe zerstört unseren Glauben. Das sind Dornen, auf die wir aufpassen müssen. Reichtum dagegen kann ein ganz, ganz großer Segen sein, wenn wir ihn richtig einsetzen. Denn Paulus sagt wenige Verse danach in 1. Timotheus 6 über die Reichen. Und er sagt dort etwas Wunderschönes, 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Reiche sollen nicht hochmütig sein und sich etwas auf ihren Besitz einbilden und ihre Hoffnung nicht auf den Reichtum setzen, sondern auf Gott. Wer seine Hoffnung auf den Reichtum setzt, der ist wirklich arm. Der ist wirklich arm. Denn wie vergänglich ist doch Reichtum? Das sehen wir doch jeden Tag in unserer Welt. Wie vergänglich ist doch Reichtum? Du kannst nichts mitnehmen, wenn du von dieser Erde gehst. Hast du das gehört? Du kannst nichts mitnehmen, wenn du von dieser Erde gehst. Es heißt hier, Reiche sollen Gutes tun und reich sein in guten Werken. Ich finde das schön, dass hier nochmal das Wort reich gebraucht wird. Und das finde ich etwas richtig Schönes. Reich, das ist nämlich wirklicher Reichtum. Das ist echter Reichtum. Reich in guten Werken. Sie sollen freigebig sein, großzügig sein und erkennen, dass es im Leben um viel, viel mehr geht als nur um diese äußeren Dinge. Es geht um das wirkliche Leben, das ewige Leben. Gott hat uns gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Und wenn das geschieht, dann geschieht etwas Herrliches. Werde ein Kanal des Segens. Das ist echter Reichtum, wenn wir Segen weitergeben von dem, was Gott uns gegeben hat. Reichtum kann also ein ganz, ganz großer Segen sein. Aber der Betrug des Reichtums ist eine große Gefahr. Und ich glaube, dass wir gerade in Europa uns mit diesem Thema unbedingt auseinandersetzen müssen. Denn die Dornen ersticken jede Frucht in unserem Leben. Ein ungeklärtes Verhältnis zu Finanzen und das Hinterherrennen hinter dem Geld erstickt unser geistliches Leben und verhindert, dass wir Frucht bringen können. Deswegen ist dieses Thema ein sehr, sehr wichtiges Thema. Worin besteht denn jetzt genau dieser Betrug des Reichtums? Wisst ihr, Betrug ist ja etwas, das ist ein Trick, den man nicht so leicht durchschaut. Und worin besteht jetzt dieser Betrug des Reichtums, dieser Trick, den wir durchschauen müssen, damit wir dort nicht hineinfallen? Und ich möchte kurz auf drei Punkte eingehen, was diesen Betrug des Reichtums ausmacht. Und der erste Betrug des Reichtums ist, Sicherheit und Glück sind im Reichtum zu finden. Das ist ein Betrug. Das stimmt nicht. Ganz viele Menschen fallen auf diesen Betrug herein und sie denken, dass Reichtum Sicherheit und Glück bringt. Und das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, wenn du denkst, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich ein schöneres Haus hätte, wenn ich überhaupt ein Haus hätte, wenn ich überhaupt eine Wohnung hätte, wenn ich ein Motorboot hätte, wenn ich diese und jene Dinge mir leisten könnte, dann wäre ich wirklich glücklich. Vergiss es. Das stimmt einfach nicht. Das ist eine Lüge. Diesen Betrug dürfen wir erkennen und entlarven. Der Volksmund sagt ja so gerne, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Und der erste Teil dieser Aussage stimmt. Geld macht nicht glücklich, aber der zweite Teil stimmt nicht. Es beruhigt nämlich nicht. Geld beruhigt nicht. Schau dir Leute an, die ganz, ganz viel Geld haben, wie beschäftigt sie damit sind, zu schauen, dass sie dieses Geld nicht verlieren und dass sie es irgendwie vermehren. Es hat nie ein Ende, es ist ja nie genug. Und sie sind ständig damit beschäftigt, diesen Besitz zu sichern und zu vermehren. Und das ist alles andere als beruhigend. Es beruhigt eben nicht, wenn man viel Besitz hat. Zumindest nicht, wenn man nicht richtig damit umgeht. Schau dir reiche Leute an. Sind die entspannt und sorgenfrei? Nein, ganz im Gegenteil. Geld und Besitz beruhigt nicht und macht auch nicht glücklich. Ich hörte mal von einem Pastor, der in Afrika unterwegs war und er traf dort wirklich arme Menschen. Leute, die materiell fast nichts hatten. Und er sagte, er hat dort die glücklichsten Menschen auf dieser Erde getroffen. Die nichts hatten, die eigentlich nichts hatten. Sie hatten zwar nicht viel, aber sie waren innerlich reich und erfüllt und glücklich. Glaubst du wirklich immer noch, dass Geld das Leben glücklich macht? Wenn du das glaubst, dann bist du definitiv diesem Betrug des Reichtums hineingefallen. dann bist du auf diesen Betrug des Reichtums hineingefallen. Jeder kennt das. Da wünscht man sich etwas. Ein neues Auto, einen neuen Computer, ein neues Handy, einen super Urlaub. Und du schaust die Prospekte an und du googelst und du liest Testberichte und alles Mögliche. Und du freust dich darauf. Wow, wenn ich das hätte, dann bin ich richtig glücklich. Und dann hast du das. Und nach einiger Zeit wird das so ganz normal und das Glück hält nicht lange an und dann brauchst du das Nächste. Wenn ich das hätte, ja, dann wäre ich wirklich glücklich. Diese Dinge machen unser Leben nicht glücklich. Und ich frage mich, wann wird der Mensch verstehen, dass diese äußeren Dinge unser Glück nicht wirklich ausmachen? Dass es um diese äußeren Dinge eigentlich gar nicht geht. Wenn das die Menschen verstehen würden, dann wäre die Welt so anders, würde die Welt so anders ausschauen. Der Betrug des Reichtums. Und wisst ihr, dieser Betrug des Reichtums führt uns dahin, dass wir nicht unser Vertrauen auf Gott setzen, sondern auf irgendwelche Dinge setzen. Auf irgendwelche äußeren Dinge setzen. Es gibt einen schönen Vers in Sprüche 10, Vers 22. Dieser Vers ist ein gewaltiger Vers. Man könnte ihn fast als Lebensmotto nehmen. Da heißt es in Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt ihm nichts hinzu. Ich liebe diesen Vers. Nun, diesen Vers könnte man natürlich jetzt auch ganz falsch verstehen als ein Plädoyer für Faulheit. Also so morgens, wenn der Wecker klingelt und dein Partner sagt, Schatz, du musst los zur Arbeit, dann sagst du, der Segen des Herrn, der macht reich und meine eigene Mühe, die tut gar nichts hinzu. Also ich bleib einfach liegen, ich schlafe einfach weiter. Schönes Zitat oder schönes biblisches Zitat, das man da verwenden könnte, aber das ist hier nicht gemeint. Hier wird nicht Faulheit gepriesen, sondern es geht um das richtige Motiv. Von wem erwartest du was? Das ist die Frage. Der Segen Gottes macht unser Leben reich. Wisst ihr, wer das verstanden hat, der hat unglaublich viel verstanden und der lebt komplett anders. Der Segen Gottes macht unser Leben reich. Das ist echter Reichtum. Wenn Gottes Segen auf unserem Leben ist, das ist echter Reichtum. Und das eigene Abmühen, das ist nicht das Entscheidende, sondern der Segen Gottes auf unserem Leben ist das Entscheidende. Das ist das, was hier gesagt wird. Mich beeindruckt immer wieder die Geschichte von Jakob. Jakob, er musste fliehen vor seinem Bruder und dann begegnete ihm Gott im Traum und Gott erneuerte die Verheißung für ihn und Jakob schloss einen Bund mit Gott. Und es heißt dort, hört einmal, was Jakob sagte in 1. Mose 28, Vers 20. Da heißt es, und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen und ich ihn gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir verzehnten. Habt ihr das gehört? Jakob schloss einen Versorgungsbund mit Gott. Von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir den Zehnten treu geben, sagt Jakob. Und das war übrigens noch lang vor dem Gesetz. Der Zehnte ist kein Gesetz, sondern ist ein Zeichen der Dankbarkeit Gott gegenüber. Es ist ein Versorgungsbund, den wir mit Gott schließen. Wir sagen damit, Gott, du segnest mich. Und ich möchte von allem, was du mir gibst, möchte ich dir den Zehnten geben, als ein Zeichen der Dankbarkeit dir gegenüber. Ich glaube an das Geben des Zehnten. Ich bin da zutiefst von überzeugt, dass das Geben des Zehnten, dass da ein großer Segen drauf liegt. Aber bitte nur als Zeichen der Dankbarkeit. Niemals als Gesetz, wo man sagt, wir müssen jetzt den Zehnten geben, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen aus Dankbarkeit unseren Zehnten geben. Und ich würde jeden so sehr ermutigen dazu, den Zehnten treu zu geben, denn es liegt ein großer Segen darauf. Jakob sagte hier, Gott, ich weiß nicht, wie ich versorgt werde, aber ich verspreche dir, dass ich alles, was du mir geben wirst, treu verzehnten werde. Als ein Zeichen der Dankbarkeit dir gegenüber. Was für eine gewaltige Einstellung. Und Gott segnet das. Aber es geht um unsere Herzenshaltung. Jakob hatte verstanden, ich zahle nicht den Zehnten. Wisst ihr, ich zahle nicht den Zehnten. Sondern Jakob hatte verstanden, alles, was ich habe, meine Arbeit, meine Kraft, meine Intelligenz, meine Kreativität, mein Geld, mein Besitz, alles kommt von Gott. Alles habe ich von ihm empfangen. Alles kommt von ihm. 100% von dem, was ich habe, kommt von Gott. Und als Zeichen der Dankbarkeit gebe ich ihm 10% zurück. Das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz, als zu sagen, ich zahle jetzt den Zehnten, ich muss jetzt den Zehnten zahlen. Nein, ich bekomme alles von Gott. Er gibt mir alles, er beschenkt mich so sehr. Und ich darf als Zeichen der Dankbarkeit ihm 10% zurückgeben. Da liegt ein gewaltiger Segen drauf. Und der Zehnte ist ein Versorgungsbund mit Gott. Wir drücken damit aus, alles kommt von dir, Gott. Alles, ich bin total von dir abhängig. An deinem Segen ist alles gelegen. Und wisst ihr, dieses Wissen macht wirklich reich und glücklich. Und ich kann nur sagen, ich habe seit meiner Kindheit, meine Eltern haben mir das damals schon beigebracht, den Zehnten zu geben. Es waren Centbeträge, es war nicht viel. Aber meine Eltern haben immer gesagt, gib den Zehnten, da liegt ein großer Segen drauf. Und ich kann nur sagen, es liegt echt ein großer Segen drauf. Und ich wollte das nie mehr missen. Ich weiß um den Segen des Zehnten. Und ich möchte jeden Einzelnen so sehr ermutigen, das auszuprobieren. Gott versorgt. Gott gibt so gerne. Geh doch diesen Versorgungsbund mit Gott ein und sag wie Jakob damals, alles, was du mir gegeben hast, Gott, das werde ich treu verzehnten. Und du wirst erleben, wie Gott das segnet. Aber bitte tu es nicht aus Gesetzlichkeit. Bitte tu es nicht aus Druck oder aus Zwang. Da liegt kein Segen drauf. Da wirst du keinen Segen erleben. Sondern tu es aus Glauben, aus einem dankbaren Herzen Gott gegenüber. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Der erste Betrug des Reichtums ist das Denken, dass Reichtum Sicherheit und Glück bringt. Der zweite Betrug ist, dass das, was wir haben, uns reich macht. Wisst ihr, das ist ein ganz großer Betrug, wo unsere ganze Welt von lebt eigentlich. Wisst ihr, genau das Gegenteil ist der Fall. Geben macht unser Leben reich. Nicht besitzen. Reich oder reich vor Gott, das ist die Frage. Reich ist nicht derjenige, der viel hat, sondern derjenige, der viel geben kann. Der ist wirklich reich. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott gibt uns Dinge, die wir einsetzen dürfen, wo wir großzügig geben dürfen und wo Gott uns gesegnet hat. Es ist dieser Kreislauf des Segens, von dem ich immer wieder so gerne spreche, weil er mich einfach fasziniert. Gott segnet uns und wir dürfen von dem, was er uns gegeben hat, dürfen wir wiedergeben und dann segnet er uns wieder. Und dann dürfen wir wiedergeben und dann segnet er uns wieder. Es ist dieser Kreislauf des Segens, ein herrlicher Kreislauf. Reich ist der, der geben kann. Wisst ihr, es gibt eine ganz interessante Geschichte in der Bibel von einem Mann, der sehr erfolgreich war in seinem Geschäft. Alles, was er tat, gelang ihm. Er war ein reicher Kornbauer und er arbeitete und er verdiente sehr, sehr viel und sein einziges Ding war expandieren. Wir müssen irgendwie expandieren. Ich muss irgendwie noch besser, noch größer, das muss noch schneller gehen und so weiter. Und er hatte für alles vorgesorgt. Seine ganzen Gedanken drehten sich um Expansion seines Geschäfts. Er hatte alles super geplant, wie er expandieren könnte und dann geschah etwas plötzlich, was alles in seinem Leben veränderte. Es geschah etwas, mit dem er nicht gerechnet hatte. Es heißt in Lukas 12, Vers 20, dass er einen Termin hatte, den er sich nicht in seinem Terminkalender eingetragen hatte. Es heißt nämlich dort in Lukas 12, Vers 20, Gott aber sprach zu ihm, du Dummkopf. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Dieser Mann war zwar äußerlich reich, aber eigentlich bettelarm. Er hatte keine Schätze im Blick auf Gott gesammelt. Er hatte nur an dieses Leben gedacht. Er hatte nur gedacht, wie er in diesem Leben mehr Reichtum anhäufen könnte. Und er war zwar steinreich in dieser Welt, aber bettelarm im Blick auf die Ewigkeit. Wie tragisch. Trotz aller Lebensversicherungen, trotz aller Bausparverträge und seiner ganzen Sicherheiten, die er sich angesammelt hatte, stand er plötzlich vor seinem Schöpfer und erkannte, dass er bettelarm war. So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wie tragisch. Bei Gott zählen andere Werte. Nicht, was wir haben, zählt, sondern was wir geben, was wir einsetzen, was wir in Fluss bringen. Und wisst ihr, das ist so konträr zu dem Denken dieser Welt. Dieses Denken dieser Welt ist, was ich habe, das macht mich reich. Aber Gottes Denken ist da ganz, ganz anders. Wir sollen ein Kanal des Segens sein. Nicht ein Tümpel, der für sich behält, sondern ein Kanal des Segens, wo etwas durchfließt. Sein Segen soll durch unser Leben durchfließen. Gott hat dich gesegnet, damit du ein Segen sein kannst. Dafür bist du da. Und es ist so wichtig, diesen zweiten Betrug des Reichtums zu durchschauen. Nicht, was wir haben, macht uns reich, sondern was wir geben. Und dann noch kurz der dritte Betrug des Reichtums. Es geht um diesen Wunsch, dass wir immer noch ein bisschen mehr haben müssen. Und das ist der dritte Betrug des Reichtums. Immer noch ein bisschen mehr. Das ist ein wichtiger Betrug, den wir erkennen müssen. Die Bibel spricht ja von Genügsamkeit. Und das Gegenteil ist immer noch ein bisschen mehr. Genügsamkeit ist ein Wort, das es heute in unserer Sprache eigentlich gar nicht mehr gibt. Also dieses Wort hört man eigentlich nirgendwo mehr. Ist interessant, warum dieses Wort irgendwie ausgestorben ist. Aber ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist für uns als Christen. Ich glaube, dass wir es unbedingt lernen müssen, genügsam zu sein. Kannst du für dich sagen, ich habe genug? Das ist eine ganz wichtige Frage. Hör mal wirklich in dich ehrlich hinein. Kannst du für dich sagen, ich habe genug? Paulus sagt in 1. Timotheus 6, in Vers 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Also die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Genügsamkeit ist so etwas Wertvolles. Wenn man einfach genug hat. Wer hat heute schon genug? Es gibt niemanden, der genug hat. Also setz dich mal in eine Runde, wo gerade wieder so richtig gejammert und geklagt wird. Und setz dich da mal rein und sag, also ich habe eigentlich genug. Du wirst angeschaut wie ein Alien. Das ist jemand, den gibt es eigentlich nicht. Das schlägt ein wie eine Bombe. Es gibt heute niemanden mehr, der genug hat. Es ist ein Geschenk. Wenn man genügsam sein kann, wenn dieses ständige Streben nach mehr, größer, schneller, besser aufhört und wenn man einfach mal zufrieden sein kann, das ist ein Geschenk. Paulus hat das gelernt. Es heißt in Philipper 4, ich finde das einen ganz, ganz schönen Text in Vers 11, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Ich habe das gelernt, sagt er. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Den Vers kennen die meisten von uns, aber den Zusammenhang kennen die meisten nicht. Es geht nämlich hier darum, Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Ich kann das lernen. Ich darf das lernen und ich glaube, wir müssen das lernen in unserer heutigen Zeit, zufrieden zu sein, einfach zufrieden zu sein. Warum muss es immer noch mehr sein? Das betrifft übrigens auch die Lüge vom unbegrenzten Wachstum. Ich kann das schon fast nicht mehr hören, wenn man ständig vom Wirtschaftswachstum redet und sagen, wir müssen wachsen, 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 wachsen. Es gibt kein unbegrenztes Wachstum. Das ist eine Lüge. Und das Resultat ist, dass ganz viele Menschen auf der Strecke bleiben, dass ganz viele Menschen darunter kaputt gehen, unter diesem ständigen Wachstumswahn, unter einer riesigen Verschuldung, die passiert. Die Frage ist ja, wann ist genug eigentlich genug? Das ist doch die große Frage. Und Paulus sagt, wenn du Nahrung und Kleidung hast und ein Dach über dem Kopf hast, dann lass dir genug sein. Wie anders und einfach würde das Leben ausschauen, wenn wir das umsetzen? Genügsam sein, genug zu haben, aus diesem Streben nach immer mehr auszubrechen. Wisst ihr, das bringt echte Freude und Dankbarkeit in unser Leben hinein. In Hebräer 13, Vers 5 heißt es so schön, euer Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen noch verlassen. Gott zu vertrauen und dankbar zu sein, ohne Geldliebe zu leben. Wisst ihr, das ist ein großes Geschenk, wenn wir ohne Geldliebe leben und sich begnügen mit dem, was man hat. Wow, was für ein komplett anderes Lebenskonzept als das, was die meisten Menschen in Österreich leben. Christen dürfen anders sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir da anders sind. Lasst uns diesen Betrug des Reichtums durchschauen und anders leben. Denn Geldliebe zerstört unser Leben. Es ist wie Dornen, die uns und anderen Schmerzen zufügen. Und es lohnt sich nicht, dafür zu leben. Richte dein Leben ganz auf Gott und sein Reich aus. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 31, so seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und Gott wird dir alles zufallen lassen. Ich glaube an Zufälle. Ich glaube an göttliche Zufälle, dass Gott uns Dinge zufallen lässt. Aber unsere Prioritäten müssen stimmen, dass Gott und sein Reich an erster Stelle in unserem Leben ist. Pass auf den Betrug des Reichtums auf. Pass darauf auf, dass er dir nicht die Frucht in deinem Leben raubt. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte, dass dein Leben Frucht bringt für die Ewigkeit. Und es ist so wichtig, dass wir auf die Dornen in unserem Leben aufpassen. Wir können so leicht in diese Dornen hineingeraten und sie ersticken Gottes Wort in unserem Leben und wir können keine Frucht mehr bringen. Die Sorgen dieser Zeit, das, was wir letztes Mal gesehen haben, und der Betrug des Reichtums sind große Gefahren in unserem Leben. Deshalb ist es wichtig, auf diesen Betrug des Reichtums aufzupassen. Pass auf, dass du nicht in diese Falle hineintippst. Wem dienst du? Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Wie tragisch wäre es, wenn wir eines Tages feststellen müssen, dass alles, wofür wir gelebt haben, vergänglich ist. Wenn alles, wofür wir gelebt haben, wenn wir auf die falschen Dinge in unserem Leben gesetzt haben, wenn wir nur für die materiellen Dinge gelebt haben, das wäre doch so tragisch. Deswegen ruft Gott uns heute auf, pass auf den Betrug des Reichtums auf und lass dein Leben Frucht bringen für die Ewigkeit. Wie schön ist es, wenn wir reich sind im Blick auf Gott. Aber es hat etwas mit Prioritäten zu setzen, dass wir unsere Prioritäten in die richtige Richtung setzen. Was ist dieser Betrug des Reichtums? Erstens, der erste Betrug, Sicherheit und Glück sind im Reichtum zu finden. Lass uns auf diesen Betrug aufpassen. Zweiter Betrug, was wir haben, macht uns reich. Und der dritte Betrug, immer noch ein bisschen mehr. Wisst ihr, Gott möchte, dass unser Leben eine Ewigkeitsperspektive hat und dass wir Frucht bringen. Denn das macht unser Leben wirklich glücklich und erfüllt und dafür lohnt es sich zu leben. Und möge jeder heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeder, der im Livestream dabei ist, reich sein im Blick auf Gott. Das ist mein so großer Wunsch. Und ich glaube, dass Gott das unbedingt wirken möchte in uns. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten, dass wir aus dieser Falle des Reichtums, aus diesem Betrug des Reichtums herauskommen. Und ja, genau, lass uns gemeinsam alle aufstehen. Und ich würde so gerne mit uns gemeinsam jetzt dafür beten. Und ich glaube, dass wir gerade in Europa das so dringend brauchen, dass Gott uns schenkt, dass wir in diesem Betrug des Reichtums nicht gefangen sind, dass wir in diesen Dornen nicht uns verstricken, sondern dass wir echt frei sind. Herr, und ich danke dir für dein Wort. Danke dir auch heute für dieses herausfordernde Wort, das auch gerade für uns hier in Europa echt herausfordernd ist. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir alle reich sind im Blick auf dich. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir echt erkennen, was wirklicher Reichtum ist. Dass es nicht darum geht, wie viel wir haben. Dass es nicht darum geht, dass es immer noch ein bisschen mehr ist. Sondern dass es darum geht, dass wir Segen sind für andere. Dass wir in dieser Zeit, die wir auf dieser Erde sind, Frucht für die Ewigkeit bringen. Dass wir Segen sein können. Und ich bitte dich darum, dass wir da ganz andere Prioritäten setzen können als die meisten Menschen in dieser Welt. Bitte dich darum, dass du uns da ansprechen kannst, dass wir freigebig sind. Dass wir Menschen sind, die loslassen können. Herr, ich bitte dich darum, dass wir keine Menschen sind, die festhalten, die klammern, sondern dass wir von Herzen loslassen können. Jesus, ich bitte dich darum, dass du ganz persönlich jetzt zu Menschen redest, heute hier in diesem Gottesdienst und auch im Livestream, dass du Menschen ganz persönlich zeigst, wo jetzt gerade dieser Punkt ist, wo du reden möchtest. Ich bitte dich darum, dass du uns frei machst von diesem Betrug des Reichtums und dass wir Menschen sind, die von Herzen geben können. Dass wir Menschen sind, die ein Kanal des Segens sind und dass echt Frucht von unserem Leben entstehen kann. Herr, wie tragisch wäre es, wenn wir eines Tages von dieser Erde gehen, so wie dieser Mann, von dem wir heute gehört haben, und wenn wir vor dir stehen und erkennen, Wir waren vielleicht reich in dieser Welt, aber nicht reich im Blick auf dich. Wie tragisch wäre es, wenn wir auf die ganz falschen Dinge gesetzt haben. Herr, bitte rede du da zu uns, berühre du da unser Herz. Mach du uns frei von diesem Betrug des Reichtums. Danke dafür, dass du heute zu uns redest. Danke dafür, dass du unser Herz verändern möchtest. Danke dafür, dass du uns berühren möchtest. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass unser Herzensboden richtig ist, sodass wirklich Frucht aus unserem Leben entstehen kann. Dass unser Leben nicht so wie ein kahler Baum ist, sondern dass echte Frucht entsteht. Und dass Menschen das spüren, sehen können und dass Frucht für die Ewigkeit entsteht. Danke dafür, dass du jeden von uns da gebrauchen möchtest. Danke für dein Wort heute, Herr. Halleluja.